riempiendo Rupert, come al Santradigon, habe diesen Hof von meinen Eltern übernommen, habe ich dies da aber gar nicht das Vorhaben gehabt, den Hof zu übernehmen. Denn als Kind habe ich schon, bin ich immer von Nachbarn oder von Mitbürgern gehänselt worden, der neue Kreisbauer. So hat unser Hof geheißen, das ist der Hofname Kreisbauer. Und ich habe da immer voll abgeploppt, also das kommt für mich nicht in Frage. Jetzt auch die Kreisbauer, aber von der Alter her und von der Stufe, ich bin eben der Siebtgeborene, wir waren auch Geschwister. Und hat das einfach so richtig reingepasst. Das war immer so Generationsablauf normal bei den Höfen früher. Und aber was mich sehr interessiert hat, das war die Jagd. Mein Vater war Jäger, mein Großvater war Jäger, der hat die Jagd, war Jagdleiter, hat die Jagd gepachtet gehabt. Und ich war ständig im Wald von der Schule, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, sag da raus im Wald und hab sofort angefangen, wo es ist, im Wald mit Wild los, mit den Wildschweinen, mit den Rotwild, mit den Rehe, war Rehfütter, das war alles mein. Und wenn der Vater dann abends heimgekommen ist, habe ich ihm erzählt, was ich alles gesagt habe, und er hat dann immer das Geschehen im Revier so beobachten können. Und es ist auch dann immer, mittlerweile dann so weit gekommen, dass ich mich richtig in die Tiere versetzen habe können. Und wenn etwas schiefgelaufen ist bei der Jagd, dass zum Beispiel ein Tier angeschossen worden ist oder was, dann bin ich immer, hab mich die anderen Jäger dann schon geholt zum Fersenlesen. Ich habe sagen müssen, wo haben sie es getroffen? Wie schwer ist verletzt das Tier? Wie weit kann das nur gegangen sein? Das habe ich alles rauslesen können. Das war damals schon eigentlich mein erster Kontakt mit der Natur pur. Und auch mit den Bäumen. Ich habe, wenn etwas war, dann bin ich immer zu den Bäumen gegangen, habe ein Messer reingesteckt und habe an der Klinge gelauscht, wo es ist für Wild in der Umgebung. Da kannst du sagen, innerhalb 500 Meter, was ist da alles da?
Wie kann man das an der Klinge hören?
An der Klinge? Das haben die Indianer dann auch so gemacht. Die haben das auch so gemacht. Speerspitzen im Baum gesteckt und haben gehört, was ist in der Umgebung los? Und das war ganz markant. Da habe ich dann viele Sachen rauslesen können. Und das war einfach mein Leben, der Wald.
Was hört man in der Klinge, wenn man da
hinhört? Du hörst zum Beispiel, wenn drei, vier Rehe irgendwo schneller unterwegs sind.
Das
oder
übersetzt den
Schallklang. Genau, die Bäume fangen das in den die Vibration in den Wurzeln auf und das hörst du dann eben über die absolut, absolut irre. Und wenn eben da ein verletztes Tier war, dann hat es da auch rausgehört. Gehört, weil das ist einfach nicht synchron glaubbar und so was. Ja, und das war eben die Geschichte, und dann dann ist die Pubertät gekommen, noch viele Sachen haben dann anders glaubbar. Hab dann Elektriker gelernt, weil damals war das so, du hast irgendwas lernen müssen. Und es ist alles nicht so gewesen, wie ich mir vorgestellt habe. Hab aber dann habe ich meine Mutter hat gesagt, dass ich eine Lehrstelle kriege und das weiß ich. Und dann war ich so weit gekommen, dass zur Hofübergabe gekommen ist. Ich war damals schon weg vom Hof. Und dann ist es um die Hofübergabe gegangen und ich war praktisch, mein Vater hat den Hof eben übergeben müssen, weil sonst hätte er die Rente nicht gekriegt. Da ist eben immer umgerätselt worden, aber sie wollten im Grunde, dass ich mache, hätte, aber meine Schwester hätte sich auch eventuell bereit erklärt, aber die hat sofort ihr Mann abgeblockt, der hat damals Veterinär studiert. Also die Kühe, die Milchviehwirtschaft, das muss weg und wir, da kommen Pferde her und der hat seine eigene Vorstellung gehabt und das wollten meine Eltern überhaupt nicht.
Was für Beruf war das? Das ist wann? Also Tierwirtschaft?
Milchwirtschaft. Milchwirtschaft haben wir da gehabt.
Und wie viele Kühe?
Wir haben damals 8 Kühe gehabt und dann insgesamt 18 Stück Vieh, wo eben Kälber, Stier und Jungvieh auch dabei war, aber auch Kühe, Milchkühe waren es halt.
Und sie sind beweidet worden oder im Stall?
Im Stall. Früher war das bei uns nur im Stall. Aber das hat mir nicht so zugesagt, weil das mit dem Futter. Wir haben zwar Silowirtschaft extrem abgelehnt. Erstmal dieser Gestank, wie es damals noch war. Diese Buttersäure war. Haben wir von den Nachbarn haben wir das überall gerochen, das war auch meine Mutter nicht. Und haben halt da eben 2 Jahre so dahin gearbeitet. Also ich bin eben nebenbei in die Arbeit gegangen. Und habe aber gleich, wie ich ihn übernommen habe, war meine erste, das war 83, das war meine erste Reaktion, als erstes keinen Handelsdünger mehr und keine Spritzmittel mehr.
Keinen was?
Keine Spritzmittel.
Nee, das erste Wort habe ich nicht.
Handelsdünger.
Okay.
Das ist
ja,
wie ein Stickstoff.
Ja.
Wie Stickstoff und so. Sondern das muss alles so funktionieren.
Mhm.
Das war eigentlich damals biologisch, aber wir haben damals mit biologisch noch nichts anfangen können. Weil das haben wir noch nicht draußen, da warst du ja ein Exot, wenn du so bist. Und ein totaler Spinner, weil du ja gegen das System gearbeitet hast. Und auch ich wollte das nicht. Und dann war das aber so weit gekommen, dass meine Eltern wahrscheinlich, wenn ich in der Arbeit war, da diesbezüglich gewirtschaftet haben mit dem Handelsdünger, weil sonst wächst ja nichts mehr. Ne? Und da habe ich, und ich habe das sofort immer gleich gesehen und gemerkt, dass da was schief läuft. Und habe dann da einen Riegel vorgeschrieben, habe dann mit meinem Vater hat man sehr gut reden können. Mit der Mutter nicht, die war voll im System, die hat eben nur, wenn die anderen machen, dann ist das gut.
Mhm.
Nachher ist das perfekt, aber wenn man selber was aus sich selber ändert. Und für mich war das immer schon als Kind ein Problem, als Kind. Ich war nur immer sehr gut, sonntags. Wir haben sehr christlich erzogen worden, also jeden Sonntag in der Kirche stramm stehen und. Und da habe ich dann immer von oben gesehen, wie jeder so die übertrumpft zu Ende, wie er viel da rein ins Kirchen reinschmeißt. Und wenn ich dann heimgekommen bin und bei uns ist die Hauptstraße vorbeigegangen, dann hast du dann hin und wieder, wie es im Sommer war, dann hast du das gesehen, mit dem Trachter, wo der Handelsdünger drin war, oder mit der Spritze vorbeifahren. Haben wir gedacht, ihr Heuchler, in der Kirche so heilig sagen, da vergeht es wieder an der Schöpfung. Diese Heuchelei hab ich innerlich fast zerrissen. So extrem war das. Habe aber nicht direkt was anfangen können, warum und wieso. Einfach diese Heuchelei habe ich nicht gebaut. Und dann war es so, ich habe eben, wie gesagt, mit meinem Vater habe ich sprechen können, der hat auch, da haben wir was aushandeln können. Und da habe ich mit ihm dann einmal ausgehandelt, das zweite Jahr, wenn es hier so auf dem Handelsdünger steht und ich habe sehr viel an die anderen Felder beobachtet. Was auch bei Nachbarn und so in der Ortschaft, wenn ich so mal umgekommen bin. Und auch durch die Jagd, da sieht da ganz viel, was einfach rund um, da tust du mehr Natur beobachten, als wie es mit Wild zu tun hast. Und habe eben so verschiedene Sachen gesehen, wie sie Handelsdünger, wie sie Spritzmittel und das so auswirkt. Und gewisse Bearbeitungsfehler passieren immer, nur wird das halt mit ganz anderen Augen gesehen worden. Ich habe nur immer den Hintergrund erkannt, wo das ist, diese Vorbehandlung, wo das auslöst. Und da habe ich eben mit meinem Vater dann ausgehandelt, eine Parzelle, also die anderen Parzellen, die machen wir alle biologisch, und eine Parzelle arbeiten wir miteinander aus, haben wir aufgedrittelt, wo eine Parzelle, wo er düngen und spritzen darf, ein Drittel, wo er nur düngt, und ein Drittel, wie es ich will. Und weil ich, ja, zu ihm gesagt, mit dem Handelsdünger Futter produzieren wir mehr Unkraut oder Beikraut, hat gegen das, wo sie dann ihre Spritzmittel brauchen. Und unterm Strich geht sich die Rechnung garantiert nie aus. Und mein Vater war da sehr offen, und mein Vater war damals auch metrischer Fahrer, weil wir haben so Gemeinschaftsmetrischer gehabt. Und da haben wir die Parzellen auch einzeln geerntet. Und da hat er ja selber gesehen, der war sich völlig einig, also das ist wirklich so. Das geht sich unter Strich null aus, da finde ich wirklich nur der Handel. Und dann war es aber nur das tolle Erlebnis, weil mein Vater hat dann die Feldarbeit gemacht, und der hat auch dann gesehen, dass der Boden darunter leidet. Da war ein Spritzmittel, war der Boden viel mehr verdichtet als wir da, wo nur Handelsdünger oder wo man biologisch gab, dann war einfach mehr Leben drinnen.
Mehr Leben oder Leben?
Leben. Und dann habe ich, ist das ausgegangen, eben, und 87 haben wir dann einen großen Familienstreit gehabt, weil da habe ich dann die Milchwirtschaft aufgegeben. Das war damals so die erste Hürde, wo sie die Bauern angehalten mit der Milchschwemme, dass man in andere Sparten übergeht. Und die Gelegenheit habe ich gleich genutzt, weil ich habe da immer sehr viel noch vorwärts schauen können, weil ich einfach mehr Marktbeobachtung gemacht habe. Und das war eben da, eben das, mein Vater war, habe ich es erklären können, dass wir Punkt 1 keine Chance mehr haben. Und in 2-3 Jahren wird dieses und jenes, da war Bayern ein großes Vorbild, nicht? Weil was in Bayern war, das ist nach 3-4 Jahren bei uns eingeführt worden. Und sie haben nicht glauben können, dass da dann die Eiweißprobe und sonstiges kommt, weil da ist bei uns gerade so gewisse Qualitätskriterien haben eingeführt worden, wie Zellzahl und wie hat die andere gewesen, Zellzahl. Und nachher kommt eben Eiweiß dazu, und nur habe ich ihnen das so erklärt, wo eigentlich die Haken sind. Der Vater hat das nehmen können, aber meine Mutter war immer dagegen.
Wie war das für dich, wenn du die Tiere im Wald so gespürt hast und dann die Milchwirtschaft gehabt hast? Wie gehst du dann mit den Tieren, die ja aus ja ein ganzes Leben lang in so einer Box drin gestanden sind?
Im Stall immer angehängt.
Ja, und wie war das für dich?
Das war
ein Kriterium zum Abschaffen gewesen von der Milchwirtschaft.
Genau. Das war nämlich genau eines der Punkte, warum ich mit der Viehwirtschaft aufhören wollte, weil das Vieh keine Freiheit hatte. Ich habe dann eben umgestellt auf Butterkuhhaltung, dann das war auch sehr lustig.
Also die Kälber nicht mehr weg von der Mutter?
Nein, die bleibt bei der Mutter. Und alles bleibt, der Stier ist dabei, da hat meine Mutter sowieso völlig ausgeflippt. Ein freilaufender Stier war damals ein Horror.
Na, sie hat ja auch 8 Kinder gehabt.
Ja,
richtig. Das ist ja eine Übertragungsgeschichte gewesen.
Und ich habe einen Steuer so umfunktioniert, dass wir große Kuppel gehabt haben und da dann auf die Weide gekommen haben und so. Und das hat ihr schon gefallen. Und da hat es aber ein Riesentheater gemacht, weil es war einfach, wenn ein Kalb geboren worden ist, dann hat das der Mensch da eingreifen müssen, der hat das rausreißen müssen und absolut neben der Spur. Und ich habe das alles selber geschehen lassen. Und wie die erste Geburt frei war und der Stier dabei, hat sie schon am Abend gemerkt, die Kuh wird kalben, heute Nacht. Um 4 Uhr morgens plötzlich Glocke, Glocke, Glocke. Da habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und macht sie riesen Terror. Die Kuh hat gekalbt und das Tier ist dabei. Ja, und sage ich, ja, was ist passiert? Ja, das Tier ist dabei, das Tier, der bringt das Kalb um. So, wie, der, dann sind wir rausgegangen. Die Kuh ist mit ihrem Kalb da hinten gestanden und hat das Kalb gerade gesagt. Der Stier ist hier vorne gestanden, weil das war so eine tiefe Nische, hier vorne gestanden und die anderen sind draußen gestanden. Ja, der Stier, der, sag ich, jetzt bitte schau mal genau hin. Da, sobald der Kuh reingekommen ist, der andere, hat er die wieder rausgejagt. Der hat die zwei behütet, sag ich. Ist das nicht offensichtlich? Dann hat ein paar tiefe Seufzer gemacht und dann hat er gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Entweder wir haben alles verkehrt gemacht oder und ich war völlig, völlig fertig. Ja, wirklich, wir haben. Und so hat sie das eben dann sehr gut und sie hat immer sehr die Herde sehr viel beobachtet. Und hat auch dann gesehen, dass das im Grunde ganz anders funktioniert als ich. Habe auch dann in der Fütterung und da sehr viel umgestellt, habe aber damals schon mehr auf die Marktfrüchte geschaut. Und zwar habe ich das einzige Getreide, was ich noch gehabt habe, das war ab 87, das war nicht mehr Dinkel.
Anpflanzt.
Ja, weder nur Hafer anpflanzt, ja, weder nur Roggen, was bei uns früher auch noch war, Weizen, Gerste, sowas hat es nicht mehr gegeben bei mir. Und haben wir eben, weil damals das Fördersystem schon eingesetzt hat, habe ich mich eben schon ganz tief auf den Markt konzentriert. Und habe gemerkt, dass gewisse Sachen, wo es bei uns auch anzubauen wären, aus dem Osten eingeführt werden. Sau teuer. Und hab da dann Versuche gemacht mit dem Kümmel, mit dem Koriander, mit dem Anis, Mohn, Sonnenblumen und sonstigen.
Kann ich was fragen? Das war ja noch nicht die Zeit vom Internet. Wo hast du die Informationen hergenommen?
Die Informationen habe ich mir vom, wie es bei uns zum Beispiel Eichhorst bei der Baywa. Und bei uns nennt man es eben Lagerhaus.
Und wie da,
Lagerhaus, nennen Sie das.
Und da gibt es dann Zeitungen oder
beim Chef von Lagerhaus hat man also eine Marktfruchtliste gekriegt. Wo es angeboten wird, wo sie verkaufen, wo es halt geführt wird. Und da sind die Sachen, wo es aus dem Osten geführt worden sind anders markiert gewesen.
Also du hast dich schon richtig kümmern müssen darum, dass du die Informationen kriegst. Das war nicht wie jetzt einfach Internet auf, ein wenig rum.
Ja, ja, nein, es hat schon viel mit meinem Tun, mit der Jagd zu tun gehabt, weil ich bin ja damals hier jagen gegangen, weil ich habe fürs Wild, bei der Winterfütterung und so, habe ich immer Sachen für einer organisiert. Ich habe das viel in der Natur finden, wo wir weniger nachschießen müssen, damit sie genau einen winterlichen Kreislauf, ja, 4-Jahres-Kreislauf richtig leben können. Und da brauchen sie aber im Winter die richtigen Früchte auch dazu, wo dem durch die intensive Landwirtschaft ein Weg entfällt. Und da ist mir einmal passiert, das war 1985, da habe ich um Topinambur organisiert, über den Landesjagdverband, das ist die große
zum Anpflanzen,
im Wald, so einzelne Nester, weil das haben sie im Winter dann die Wildschweine geholt, Hochwild genauso. Und das muss halt im Mai, April, Mai schon pflanzen, weil das im Winter dann in der Höhe ist. Und dann sind die nicht gekommen, ich denke mir, was ist da los? Und dann auf einmal, am Ende Mai haben wir dann die Botschaft gekriegt, wir können es holen in Linz, bin nach Linz gefahren und haben wir beim Big Boss haben wir das holen müssen, beim Landesjägermeister. Der hat einbunkert gehabt. Ja, weil er in Russland ist so spät aufgegangen, hat er gesagt. Weil die haben so lange einen Frost gehabt. Und jetzt haben sie es nicht ausgetan können. Ich denke mir, hey, die kommen aus Russland. Dann, von da habe ich dann um diese Sache genauer gekümmert. Daraufhin habe ich dann diesbezüglich begonnen, habe diese 150 Kilo waren das damals, nicht im Wald gepflanzt, sondern habe es bei mir am Acker einen kleinen Streifen gemacht, wo ich die anpflanze. Und habe mich dann mit dieser Saat gut vertrieben vom Lagerhaus, in Verbindung gesetzt, ob ich einer das nächstes Jahr liefern darf, was sie so brauchen. Weil ich ja ungefähr gewusst, wo es so raus wird, aber gewusst ist, so viel hatte er aus Russland bezogen, also komme ich schon leicht hin. Gell? Ja, ist kein Problem. Und das war, das waren eh nur 2.500 Quadratmeter, aber das war eine Goldgrube. Das war, weil da mein Vater war da schon so erstaunt. Und früher ist es zwar ein wenig schwierig, weil die Erde so kalt ist und das rausholen, aber aus 3 Hektar Weizen hast du nicht den Ertrag gehabt, so ist wie aus den Topinambur, aus den 2.500 Quadratmeter Ertrag erwirtschaftet hat. Und so ist dann losgegangen. Nachher ist immer losgegangen, habe ich einen Kümmel probiert, da habe ich mich dann mit den Mühlviertler, die sind also diese so eine Region bei uns, wie ein paar echte Bayerische Wald, das geht da dahinter, wo die Bauern im Stich gelassen worden sind, weil es einfach ertragsschwache Böden, ertragsschwach klein strukturiert, und die haben dann auch Eigeninitiative ergreifen müssen. Und so, bei uns war es da noch eine intensivere Gegend. Und da habe ich mich einfach anders orientiert.
Und was macht man mit dem Kanal?
Der wird geerntet.
Und also für Menschen oder fürs Tier?
Für Menschen. Mhm. Aber auch sehr gut fürs Tier.
Kreuzkümmel.
Plus, nein, der Kreuzkümmel nicht, der herkömmliche Kümmel. Mhm. Weil der herkömmliche Kümmel ist, erstens mal die Tiere, die Kühe, haben völlig verrückt nach dem, weil den kannst du mehrmals ernten. Du kannst ihn als Grüne ernten im Herbst. Herbst, dann wird er im Juni wird er mit Mähdrescher geerntet und dann wird er im Herbst wieder diese Grüne ernten und dann im Frühjahr nur einmal. Und im Herbst, wenn du ihn zum Verfüttern erntet, die Kühe sind ganz verrückt. Aber das hat in der Milch aber auch geschmeckt. Da tue ich also was mit Kümmel. Gut, von der Pflanzen her.
Das entspannt ja den Körper total.
Total.
Also ich selber liebe Kümmel.
Ja. Und es ist auch, und es war unheimlich gut für den Boden. Und da bin ich dann auf den Boden hingekommen und hab dann Versuche gemacht mit sehr viel Mist gearbeitet, weil ich habe keine Schwemmgülle gehabt, keine Gülle gehabt, sondern ich habe rein nur immer einstreuen und Mist und sehr viel einstreuen, habe geglaubt, auf diese Art und Weise die Böden zu verbessern können. Und habe da die 3- bis 4-fache Menge hinten, habe aber noch 6 Jahre eingestehen müssen, dass ich da keinen Erfolg habe, obwohl ich so viel Organisches hinbringe. Und bin dann auf die Kompostierung gestoßen. Und habe dann 91 die erste paar Mieten Kompostierung gemacht, Richtung Kompostierung, weil auch nur so reingelesen. Und habe dann eben die Familie Lübcke kennengelernt, habe zuerst ein paar andere Seminare gemacht. Und die Familie Lübcke war einfach ein Koryphäe auf den, die haben schon ewig, schon lange geforscht mit dem, auf den Sektor.
Der Kompostierung,
genau. Die haben mit den Amerikanern, mit dem Pfeiffer zusammengearbeitet, der muss da bezüglich Bodenleben ein ganz intensiver Forscher war. Der hat da so eine eigene Bakterienkultur entwickelt, wo man den Humus auch dann schnell aufbauen kann. Und so.
Kann man von der Familie Lübcke und von den Pfeifers auch heute noch eine Internetadresse haben?
Bei der Familie Lübcke ist es die, da macht jetzt die Tochter,
Also das gibt es nur zu finden im Netz, ja, also, dass man das dann eben...
Das findet man unter anderem Landmanagement.
Ja, das kann man ja dann als eine Knüpfung...
Richtig, Landmanagement, da ist viel enthalten, da ist nicht nur die Kompostierung, sondern gleichzeitig auch die Bodenqualität, was man prüft und gleichzeitig aber auch die Lebensmittelqualität. Also gibt's, die machen die Steigbildchromatographie nach Pfeiffer. Und Steigbilder, das sind, wo die Lebensmittel oder die Böden noch in ihrer molekularen Struktur aufgespalten werden. Und das dann anhand eines Bildes festgehalten wird.
Was drin ist?
Ja, das ist, da haben, noch dem, wie schwer das einzelne Molekül ist, desto so weiter fließt es. Das ist so, sind so Fließbilder. Und da sind eben auch die Enzyme und das auch alles enthalten. Das kannst du eben rauslesen. Da kann man wirklich nachweisen, was ist ein hundertprozentig biologisches Produkt. Mhm. Aber wenn es auch biologisch produziert wird, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich biologisch ist. Und so kannst du eben auch die Böden kontrollieren, ob es Schwermetall kontaminiert sind oder beim Kompostieren überall dasselbe. Ja, und da habe ich eben die so kennengelernt, ja, und die haben die verschiedenen Seminare, es war immer so, die haben sehr gut aufgebaut gehabt, muss ich sagen, weil du bist mit einer Frage bist hingekommen zum Seminar, das hat meistens 4-5 Tage gedauert. In den 4-5 Tagen ist die eine Frage schon gelöst worden, aber mit 4-5 neue Fragen bin ich dann wieder heimgefahren. Ja, das kommt ja zum nächsten Seminar. Gell? Mhm. Und so ist man dahinter, bis ich da, zum Schluss, bis dann zu der Diplomausbildung, die hat 1,5 Jahre gedauert damals. Das waren immer jedes Monat so eine Woche, wo man da gemacht hat. Und da war es dann so, da habe ich eigentlich das mit dem Kompostieren erst so hundertprozentig verstanden, was in die Böden am Acker, am Kompost und da grundsätzlich läuft, weil im Kompost ist einfach, wo wir auch unsere 4 Jahreszeiten finden, Leben geht und neues Leben entsteht. Jetzt hast du die Möglichkeit, das ist das, der einzige Schnittpunkt, wo wir die Möglichkeit haben, Probleme aus dem Vorfeld zu lösen. Das ist genauso wie bei Menschen, der was Karma mitnimmt. Entweder ich löse es oder ich nehme es in die nächste Inkarnation mit. Und genauso können wir das da steuern. Indem wir den Prozess richtig organisieren. Dann werden diese Probleme, wo es mitgenommen werden, im Prozess dann gelöst. Und das entscheidet dann, ob ich da einen Schnecken habe, ob ich da einen Schädlinge habe oder sonst.
Das heißt also, man hat bei dieser Familie Pfeiffer eine Diplomierung in Kompostierung erlangen können. Oder das hast
Lücke.
Du da gemacht.
Lücke.
Also die haben, du bist dann sozusagen diplomierter Kompostierer?
Genau,
so?
Kompostmeister.
Kompostmeister.
Also. Ja, genau. Aha. Weil am Anfang, wenn du mal alle Seminare so gemacht hast, nachher weißt du, wie die Prozesse so funktionieren.
Das heißt, du kannst es auch weitergeben, lehren.
Ja, ja. Ja, ja, mache ich großteils schon.
Aha.
Schon, weil so einzeln, wenn gewisse Gruppen das mal lernen wollen, die Handkompostierung bringe ich ihnen dabei.
Und wer das will, soll sich bei dir melden.
Die brauchen sie nur melden.
Okay.
Dann kann man ja das zeigen. Weil am Anfang, das ist immer bei der Handkompostierung sehr spannend, weil nämlich am Anfang scheuen alle immer diese Handarbeit, weil man muss mit der Hand rüberschaufeln.
Wo rüber, von wo nach wo?
Von, nur immer einfach umschichten.
Du meinst jetzt den Acker?
Den Kompost,
den Kompost,
das Material.
Aha.
Weil das bereitet man im Vorfeld auf. Also, wie ein Sandwich?
Dann fangen wir von vorne an. Wenn wir jetzt mit der Kompostierung, wenn du das genau blendest, müssen wir, du musst du dir vorstellen, dass Dummies mit gar keiner Ahnung jetzt hören wollen, was heißt kompostieren. Fangen wir bei Null an. Was brauche ich in meinem Waffen?
Macht man das in der nächsten Frage.
Genau. Also
genau,
dann
muss man
ganz.
Ich mache jetzt mal meinen mein Lauf.
Gut.
Mhm. Ja, und da ist eben das so weit gekommen, dass ich dann im 96 mit dem ein Diplom abgeschlossen habe. Habe eben daheim eine große Kompostanlage laufen gehabt. Da habe ich mich mit, sozusagen mit dem System zerstritten. Das hat mich dann.
Mit dem System zerstritten?
Ja, es war so, ich bin einfach in einer schweren Gemeinde aufgewachsen. Und in dieser Gemeinde ist es Pflicht, sich parteiisch erkennen zu geben. Und für mich waren immer die politischen Parteien tabu. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil da. Aber durch das, unsere Gemeinde.
Also moralisch verpflichtet oder man musste wirklich sagen, was man gewählt hat? Ist doch
man musste wissen, dass du zum Beispiel, wie es in Bayern wichtig ist, dass du CDUler bist.
Also moralische Verpflichtung, wenn man weiterkommen will.
Ja, genau. Und durch das, weil ich mich da nirgends zu erkennen gegeben habe, der Bürgermeister war der Meinung, ich bin ein Grüner, weil ich Biobauer bin. Ich bin auch der einzige Biobauer in der Ortschaft. Und das ist mittlerweile 30 Jahre. Dann haben die anderen gesagt, nein, er ist blau, weil er sich mit Nachbarn viel abgibt. Und das ist ein FPÖler. Mir hat das alles nicht interessiert. Und dadurch hat er dann gegen mich gearbeitet. Ich habe die Verträge nicht gekriegt.
Der Bürgermeister,
genau. Ich habe die Verträge nicht gekriegt. Und natürlich.
Ja, für das Land von diesem Bürgermeister was gemacht hat?
Der Bürgermeister, der war bei uns sehr hoch angesehen. Aber es war die politische Sache. Ich habe von dem ja nichts geahnt. Ich habe es immer aus der Hinterseite habe ich erfahren, wo es da läuft. Weil ich habe da so einzelne Freunde gehabt und die haben die eben angesprochen, warum es da auf mich so hingearbeitet wird. Und habe dann eben die Erfahrung, die haben mir dann zugetragen, sozusagen, wenn man nicht weiß, wo ich da hinkehre, kann man denen auch nicht helfen. Weißt du, das war. Ich wollte mich aber auch deswegen nicht da reinreiten, weil ich das sowieso anders gemacht habe als wie alle anderen Bauern. Die haben das grundsätzlich nicht. Das war ja. Da ist ja so eine lustige Situation entstanden. Da hat, weil ich da Leute gehabt habe, die mir immer zugetragen haben, weil ich bin ja weder in Kirchen gegangen, noch bin ich unter die Leute gegangen. Ich habe mich immer nur entweder gelesen oder aber in der Natur geforscht. Weißt du, wie funktioniert was passiert da und das war einfach mein Metier. Und da war es dann, ist dann so gelaufen, wie ich die Exoten sozusagen angebaut habe. Da ist dann im Frühjahr immer, da war ein guter Franz, ist dann immer gekommen und habe immer die Frühschuppengespräche präsentiert, wo sie gesagt haben, was hat er da angebaut? Was ist das? Und dann haben teilweise sie Witten abgeschlossen, was das ist. Ich weiß, die Frucht nicht erkannt haben, gell? Ja, aber so gerade gehabt mit den ganzen gerade, gell? Das war nur mit dem Anis oder mit dem Schwarzkümmel. Da haben sie 4 Wochen haben sie geregelt und da haben sie es aufgegeben, gell? Ich habe mich auch mit unseren Bauern da ein bisschen zerhakt. Ich meine, da hat auch damals mein Ego noch eine große Rolle gespielt, gell? Es war so, da haben sie mich einmal eingeladen zu einer Feldbegehung. Und bei der Feldbegehung ist um die Erträge gegangen. Und da haben wir im Hintergrund so gehalten. Und da hat eben auch dann der Nachbar gesagt, ja, am Rücken erwartet er sie mindestens 2000 bis 2800. Kilo von dem Joch da. Und so, ja, Das kannst du schon umhaben, aber wenn es lauter Trink ist, hilft denen das alles nichts. Hat da jetzt der andere dahergekommen, was möchtest du da mitreden mit ein paar Kilo, was du da erntest? Und jetzt hat er mich am richtigen Nerv getroffen, gell. Sag ich, das mag schon sein, dass ich da weniger drum habe, aber Jim, das wisst ihr aus eurer Zucht, tut nur das, wo's drin ist. Wenn ich einen leeren Mahlkörper habe, dann ist das leer. Das ist nur Ballaststoff und der marschiert durch. Und wenn Sie jetzt schon einen riesen Körper voll Material und wenn das lauter Mist ist, dann ist da kein Mahlkörper drin, das bringt euch nichts. Und ja, meinst du was Besseres hast? Dann sagt er, eins lasse ich da nur immer. Das ist mit links. Und dann sagt der andere, ja, wie willst du das beweisen? So, das können wir leicht machen. Ich garantiere euch, dass ich euch, was unsere Qualität, A-Qualität anbelangt, locker schlag. Das können wir heuer feststellen, weil da haben gerade zu dem Zeitpunkt, haben der Nachbar und ich nebeneinander ein Roggenfeld gehabt, gleich groß, und der Nachbar hat bei mir gedroschen. Und hab dann so gesagt, da können wir das ganz leicht auseinanderhalten. Und ich gebe mit euch ein Witz ein, dass ich euch da schlag. Und ich nur gesagt, Witz sind 5 Hinter gewesen. Okay, die wollten das unbedingt. Jetzt dann, da haben die Pflanzen aufeinander gefreut. Und damals war es eben so, ja, ich habe ein Bier trinke nicht, das ist für mich nicht genießbar, aber Wein. Also, wenn ihr gewinnt, soll ich euch eine Kiste Bier, ein Fasselbier. Und wenn ich gewinne, kriege ich eine Kiste Wein. Okay, haben sie eingegangen, die Witz. Und das war so lustig. Dann war das der Sommer gekommen, so und so. Und ich habe damals auch wirklich einen mega Ertrag gehabt. Da ist mir von Oma geholfen worden. Das war ein Rocken, wie man in unserer Gegend nicht gegeben hat. Es war auch der Mühner, den was man, unseren umliegenden Mühner, den was man, Müller, wo wir beliefert haben mit dem Rocken, wo wir unser eigenes Mehl malen haben lassen. Der hat gesagt, in seiner ganzen Karriere hat er noch quasi einen Rocken gehabt, mit 79 Kilo Hektoliter Gewicht. Der erreicht uns maximal nur 74 Kilo. Und in den Rockenbaugebieten maximal 77 Kilo. Aber 79 ist völlig atypisch. Und ich habe halt das Glück gehabt. Das ist einfach, da habe ich das gemerkt, mir wird aus allen Ebenen, wie man geholfen geht. Und dann habe ich nur eine Liste auch ausgibt. Wo ich, die haben eben gesagt, und ich habe die einzige Getreidereinigungsanlage gehabt, wo wir das eben auch messen haben können, wie viel. Und sie haben schon am Kipper fast da wie die Oma gehabt, als wie ich Oma gehabt habe. Aber durch das, dass er so ein Qualitätsrocken war, jetzt habe ich die Siebe vom Weizen benutzt. Und das haben aber sie nicht kennt, weil sie haben nicht gewusst, mit was für Siebe da man das putzt. Und hab dann diesen Rocken haben wir dann gereinigt, ja, zuerst den Herren, und haben sich ja, hat sich jetzt sicher gefühlt. Und dann haben wir den meinen gemacht, und dann, von Herren ist ja bei der B-Ware, sind quasi runtergegangen, ist hinten einer, bei der A-Ware einer runtergegangen, bei mir war es umgekehrt, aber A-Ware haben zwei runtergegangen und einen. Und so habe ich um einen halben Tag, habe ich geschlagen, habe ich gewonnen. Und im Herbst war es dann so, im Herbst ist dann die Wette eingelöst worden. Und ich habe eine Flasche Bier gezahlt und wir haben halt eine riesen Gaudi gehabt. Und dann sagt einer in der Runde.
Obwohl du gewonnen hast, hast du ein Bier.
Ja, ja, ist
Wein.
Ja, genau. Dann
habt ihr das aufgeladen.
Wir haben einfach unsere Gaudi gehabt. Ja. Und dann sagt der eine zu mir in seinem Suff, ich weiß, dass du geschissen hast. Aber nicht wir. Dann sag ich zu ihm, ganz richtig, aber ich sag das auch nicht wir. Und da haben sie Respekt gehabt. Absolut Respekt gehabt. Und von da war eigentlich das ganze eigene Tag gespalten. Da haben mich nicht mehr sozusagen runtergespielt, sondern sie haben das anerkannt, was da gemacht worden ist. Und da ist eben dann so gewesen, ich war ja bis 79 habe ich ja zuerst organisch biologisch gearbeitet. Und durch meine ständige ich habe ständig diesen inneren Drang gehabt, da gibt's nur was, bin ich dann in dieses Biodynamische reingerückt, wo ich dann mit den Konstellationen und das angeschaut habe. Und das hat sich dann rausgezogen bis zum Jahr 2003, da habe ich biodynamisch gearbeitet, wobei ich dann beim Biodynamischen eben auch draufgekommen bin, es sind nicht nur die Konstellationen, da sind so viele andere Sachen auch.
Was ist der Unterschied zwischen organisch und biodynamisch?
Organisch, biologisch, der arbeitet nur, der bringt nur Mist ein. Arbeitet nur organisch, Gründüngung und Gründüngung, Stroh und sonstiges. Organisch, damit Humus entsteht, damit er die Pflanze ernährt. Und der biodynamische, der hat schon diese Präparate, wo man die rührt wie das Kieselpräparat und wo man auch die Mondkonstellationen beachtet, diese Wurzeltage, diese Frucht und Blattage und die, wo man auch den arbeitet. Und das ist schon eine erweiterte Form und da habe ich halt dann gemerkt, ja, dieser Lohn ist dann auch nicht mehr. Und da war es eben dann 2003 war dann der absolute Bruch, weil
mit Bauern.
Mit dem System selber. Weil wir haben ständig Kontrollen gehabt, vom Biologischen her. Und da war 2002, war es dann soweit, und ich habe immer nur mit dem Kompost, habe ich immer Streitigkeiten gehabt mit der Kontrollbehörde, wegen der Menge. Und ich habe mich eben immer gestritten, es kommt nicht auf die Menge drauf an, wie viel das gebracht ist, sondern auf die Qualität. Der Kompost muss fertig sein, nicht so halbfertige Ware, wie es die meisten ausbringen, wo du 3000 Milligramm Nitrat, also richtige Stickstoffbomben, sondern das muss alles gebunden sein, dann erst ausbringen. Das haben die null akzeptiert. Jetzt diesbezüglich. Jetzt haben wir da immer Streitigkeiten gehabt da. Und dann war das mit der Lebensmittelpolizei und da habe ich 2002 habe ich insgesamt 7-mal eine Kontrolle gehabt. Du musst jede Kontrolle selber zahlen, gell?
Jeden Monat.
Ja, du, das war ein Monat einmal drei. Ja,
den Kaffee zurückbringen. Wunderbar. Warte.
Es war ja dann auch so, man ist diesbezüglich, wird man dann missionarisch. Fängt man zu missionieren, also man denkt sich, sie müssen einmal kapieren. Wenn das ging eine Mauer laufen. Und da war es dann eben so, da bin ich dann sozusagen erster Vorsitzender vom Maschinenring geworden, weil man gedacht hat, da kann ich in der Gesellschaft was erreichen, sozusagen. Weil damals war es so weit, da hat bei uns gerade, wir sind ja 94 zur EU gekommen, den Strukturwandel, der was da eben durch die EU eingesetzt, wachsen oder reichen, eingesetzt hat, dem entgegenzuwirken. Und da war es eben dann so,
wachsen oder weichen.
So, und ich habe ja dann eben immer wieder, das wollte ich immer unten halten, weil ich ihnen immer erklärt habe, es muss jedem im Klaren sein, wenn ich den kleinsten fresse, indem das ihn aufpackte, weil ich bei ihm ist nicht mehr, er kann einfach nicht mehr mithalten, dann irgendwann mal bin ich der Kleinste, bin ich an den seiner Stelle. Wenn ich den aber sorge dafür, dass der am Leben bleibt, dann geht es uns allen gut. Nicht nur mir momentan, sondern es ist, es profitiert die Allgemeinheit davon. Und habe dann da auch Möglichkeiten gefunden, wie man dem entgegenwirken kann. Und war damals, das war 99, da habe ich den Vorsitz übernommen, habe dann so Seminare organisiert. Das waren so Crash-Seminare von Unternehmertum, wie ein Unternehmer funktioniert und wie man Projekte auf die Beine stellt. Und ich hab eben immer gesagt, es kommt nicht auf die Größe drauf an, das Bauen, sondern was er draus macht. Ich kann mit 2,5 Hektar auch mehr erwirtschaften als einer mit 50 Hektar. Und weil es kommt darauf an, was bleibt unterm Strich. Nicht auf dem Umsatz. Und habe dann nachher eben begonnen, diese Seminare, und da waren eben hauptsächlich auch immer die, die ganz am Schluss gestanden sind, vor dem Aufhören. Und habe diese Bauern.
Teilnehmer oder als die, die das Seminar geleitet haben?
Teilnehmer. Die das Seminar geleitet haben, die sind von oben her, von der Kammer, waren das so Profis,
Hilfestellung eigentlich.
Dafür. Ja, genau. Und im Vorstand vom Land und vom Bund hat man das nicht verstanden, was ich mache. Es war halt dann erst nach 16 Jahren, wie ich meinen Sitz wieder abgegeben habe, war halt das mein Bestreben war, wir haben damals, wie ich übernommen habe, 630 Mitglieder gehabt und mein Bestreben war, nicht unter 600 Mitglieder abzufahren. Nachher kann ich den Stand einigermaßen halten. Hab dann, es ist dann so gewesen, es ist einmal ganz knapp geworden und bis etwas greift, das dauert einfach seine Zeit. Aber in meiner letzten Periode war es dann soweit, dass viele Junge, die was auch da dabei waren, wo die Väter auch dabei waren, ihren Pacht wieder zurückgenommen haben und haben die verschiedensten Sachen angefangen. Egal, ob es jetzt mit Schafwolle war oder ob es jetzt eine Ziegensache war oder irgendwas, was Kleines ist oder sonst irgendwas, einfach Alternativmethode wurde. Und so war es eben, dass nach 16 Jahren mit nur unterm Strich zwei Mitglieder verloren habe. Und das war österreichweit einzigartig. Weil da waren viele Ringe, die wo sie auf die Hälfte reduziert haben. Einfach diese Strukturwandlung, die haben sie dem hingegeben. Und bei uns sind sehr viele Alternativprojekte entstanden dadurch. Und habe auch dann, es waren auch die Ausflüge, wo sie immer organisiert haben, waren auch sehr gefragt. Weil es waren, aber es ist einfach immer diese höhere Führung, muss ich sagen.
Was für Ausflüge hast du organisiert?
Da war, das erste war sehr lustig auch. Da haben wir, hätten wir einen Ausflug organisiert gehabt ins, noch allein, da nach Salzburg Richtung Gebirge mit Sägewerk und so. Weil im Maschinenring haben wir einmal im Jahr einen Ausflug gemacht. Und am Endeffekt haben dann diese Exkursionsbetriebe, haben uns dann zwei abgesagt. Und wir haben aber den Ausflug schon ausgeschrieben gehabt. Jetzt haben wir nicht gewusst, was tun wir, was machen wir. Dann habe ich vorgeschlagen, probieren wir es, ob wir zum Holzer Sepp, dieser, so ein Agrarrebell, nennt man. Der was die Bücher geschrieben hat, da im Lungau. Und der Riesen, den ganzen Berg, auf Permakultur, wird bei uns halt als Pionier dieser Sache bezeichnet. Und fahren wir da rein, probieren wir es vielleicht, fahren ein paar mit. Wir haben den Bus noch nie so schnell voll gehabt, so ist wie, da ist das Ersatzblatt, das ist rausgegangen, einen Tag später war der erste Bus voll. Jetzt haben wir zu überlegen angefangen, was machen wir jetzt. Wir wollten noch mitfahren, jetzt haben wir noch einen zweiten Bus organisiert, sind mit zwei Busse da reingefahren. Was sagen wir? Ja gut, wunderbar, super, glaubbar. Und die Leute waren begeistert, weil es einfach auch alle greifen. Dann ein Jahr später ist dann so weit gewesen, noch ein Hammer, habe ich eine Frau, Schwimmbacher, nennt sie das, aus der Winterschule im Ultental organisiert, zur Jahreshauptversammlung. Die habe ich vorher schon kennengelernt und das war eine sehr ergreifende Geschichte, wie ich die kennengelernt habe. Und habe dann zu ihr runter ins Ultental einen dreitägigen Ausflug organisiert. Was wir da erlebt haben, das war dermaßen ergreifend. Weil man kann sich nicht vorstellen, das ist auch Punkt 1, ich meine, die Schwimmbacher, das war, ist eine ältere Frau, die hat eine Winterschule organisiert, um das Ultental am Leben zu erhalten. Und da war es dann so, dass sie, wenn es das, da haben sie in den 70er Jahren, ist das Tal, das nennt man das Tal der Gegensätze, wenn man da reinfährt, dann ist Obstbau, Weinbau, und wenn man am Ende vom Tal noch 55 Kilometer an, steht man vor dem Gletscher. Und da haben sie eben 13 Stauseen errichtet und dann die schönsten Gründe, Dolomiten, ist eh alle zu steil, aber die Täler haben auf Stauseen ausgebaut worden. Und da ist ihr Hof auch draufgegangen. Unter anderem war dann praktisch das Ultental dem Tode geweiht. Weil die Bauern haben dann arbeiten gehen müssen, raus noch mehr ran. Und die tun ein, zwei Jahre pendeln und dann ziehen sie da raus. Und somit ist da drin immer Speck geworden. Jetzt hat sie eben gesagt, das muss sich ändern, da müssen wir was machen. Hat dann da zu arbeiten und die Frau hat eine Schule gegründet, wo man Farben mit Färben mit Naturfasern. Also die hat über 50 verschiedene Rosenarten zum Färben. Traumhaft. Und verschiedene andere Färbematerialien. Dann lernt man Filzen, Wolle aufbereiten. Die haben da dann mit den Bauern da drinnen, die haben über 40 verschiedene Schafrassen gehabt. Unter anderem auch diese Schafrasse, wo man die Kaschmirwolle produziert, haben sie aus Australien eingeführt. Und dann arbeiten mit Hohet und die verschiedensten Seminare haben sie da, hat ihren großen Hof, Großbauernhaus, den zweiten Stock zur Gänze ausbaut als Schulungsraum. Und da ist eben so, mittlerweile so, wenn du dort ein Seminar willst, wenn sozusagen wird dann schon einmal 2020, wenn du dort ein Seminar machen willst, ist vor 2022, 2023. Die sind immer 2 Jahre vor ausgebucht. Und hat auch den Tourismusverband so weit gebracht, und die Gemeinden und die alle, sie müssen im Kreislauf wirtschaften. Die Bauern müssen eher einen Teil kriegen. Die liefern Gemüse, die liefern Fleisch, die liefern die verschiedenen Sachen, Holzware und. Und die machen die Spielplätze, machen die Tischlerware und alles Mögliche. Und sie müssen halt auch einen Teil, weil sie einer erklärt hat, das ist ein großes Rad. Und wenn einer zu wenig kriegt, geht es den Letzten ab. Und wenn ein Glied in der Kette fällt, dann geht es kaputt. Das hat sie einer geglaubt, hier auch die Förderungen alles organisiert und hat so dieses Auswandern zum Stillstand gebracht. Und diese Riesengeschichte, was die so bringt, daraufhin bin ich eben mit, und das hat es bei uns im Prozess, da hat auch die Bauern versorgen die Hotels mit der Wärme und sonstiges und eben auch mit Touristen. Weil die ja an der Schule, die dann da in die Hotels übernachten und so. Und so ist da ständig dieser Kreislauf gegeben. Und dann hat's, und da war es so, da sind wir an der am Schöpfungsweg. Das war der letzte Tag, wo sie uns da gezeigt hat, nach dem Stausee entlang, wo sie auch immer so Wettbewerbe und die hat sich alles was einfallen lassen, hat einen Schöpfungsweg kreiert in den Kindergärten und in den Schulen, erste, zweite Klasse, wo die Kinder sich ein Märchen einfallen haben lassen sollen, am Wettbewerb, wo warum heißt die Maulbeere Maulbeere? Warum ist die Preiselbeere rot? Oder, und lauter so Geschichten. Die Besten sind ausgewählt worden und da sind so Tafeln aufgehängt worden, so hin oder hin und hat da das war wunderschön. Okay. Und dann kommen wir Schmuckstück an. Da hat er so eine Mühle stehen am Ende vom Weg, weil dort, das war das Ultental, war mal das Tal der Mühlen. Da haben es über 20 Mühlen haben da. Das ist das Getreide von Südtirol wohl und von der Boebene ist da gemahlen worden da drin. Und da hat sie dann also ein kleines Eck angelegt mit den verschiedenen Dingen und da ist eine kleine, eine ganz kleine Mühle gestanden, da wo man, nur so ein Schnorchel im Bach reingehängt worden ist, der was vom Berg runtergegangen ist, dann hat die Mühle zum Laufen angefangen, dann haben sie, ist der Dinkel vermahlen worden und der Dinkel ist sofort zu Fladen verbacken worden, da haben sie einen Backofen rein, das hat eine Bäuerin gemacht, hat da ihr eigenes Öl gehabt und hat da gleich Fladen gemacht und die hat dann rausgebracht und sie hat heraus einen Vortrag gehalten. Und ich habe mir schon gedacht, wie soll das gehen? Da ist man um den Krug, ist man zum Bach gegangen und man hat Wasser geschöpft und hat Wasser getrunken. Da habe ich mir gedacht, wie soll das gut gehen? Ich habe da lauter Bierdimpel dabei. Ich hab mir jetzt so zusammenreißen müssen, dass ich laut gelacht habe, weil gerade die größten Bierdippel sind ständig mit dem Krug zum Wasserschöpfen gegangen. Alle haben Wasser getrunken. Keiner hat jemals so viel Wasser trinken sehen, auf einmal, gell? Gigantisch. Und das mit der Mühle hat ja so eine markante Geschichte, wo sie, ich verzeihe auch noch, sie hat die Idee gehabt mit diesem Schöpfungsweg und wie von dem Berg vom Bauern, der wo den Berg gehört hat, der ganze Berg, nur so ein kleines Eck, ja, da ist ein großes Bauern drunten, nur ein kleines Eck, wo die Mühle aufsteht und diese Sache macht. Das wo jetzt, hat denn diese, wie viel waren es, 150 Quadratmeter? Ja, 150 Quadratmeter, wo es da gepachtet hat auf 99 Jahre so und so und das machte. Dann war schon im Bozen, die Förderungen und alles organisieren und am letzten Moment kommt der Bauer daher, er kann ja den Grund nicht mehr geben, weil er unter Druck gesetzt war nicht sozusagen, alles was sie gemacht hat, ist halt auch eine Gegenbewegung da gewesen. Gell? Und er kann ja nicht mehr geben so und so. Daraufhin war sie völlig verzweifelt, was tut jetzt, sie hat schon alles in die Wege geleitet. Dann sagt zu ihr der gute Freundin von ihr, ja, warum fragt nicht die Bäuerin auf der anderen Seite vom Bach? Ja, weil die hat da nur so ein kleines Eck, mit dem hat sie nichts anfangen können. Gell? Und dann sagt die aber, nein, das macht auch keinen Fall. Also, Punkt 1, die hat 5 Kinder, ihr Mann geht noch mehr ran aus zum Arbeiten. Da ist jeder Quadratmeter wichtig für sie. Aber vielleicht kann sie irgendwas anfangen damit. Nein, das funktioniert, hat absolut abgeblockt. 4 Tage später ruft sie aber dann, die Bäuerin, ruft sie an, sie hat von ihrem Problem gehört und sie würde ihr gern den Grund geben. Nein, also die hat gesagt, abgeblockt. Und dann hat aber die Bäuerin aber an sie so lange hingeredet, sie hat eine eigene Idee, ob sie sich nicht einmal anhören will. Und ja, dann hat sie das halt angehört und dann hat die Idee gehört und das war so sensationell, weil nämlich der Bäuerin, ihr Vater, der war mittlerweile auch schon fast 70, das war ein Mühlenbauer. Aber ich habe in Pension, gell? Und der würde die Mühle bauen und sie würde im Garten eben Ölfrüchte bauen, wo sie eben kalt gepresstes Öl genau verpresst. Und diese, mit diesem Öl würde sie dort diesen Ofen betreiben und würden mit ihr diese Fladen so und so. Und dann hat es dem einfach nicht ausschlagen können, hat gesagt, ja, probieren wir es.
Aber also keine Ölmühle, sondern eine Getreidemühle mit einem Öl, das die aber trotzdem selber hergestellt
hat. Das Öl hat sie bei sich zu Hause gemahlen. Das Öl hat sie aber dann in der Mühle, in der Getreidemühle dort verwendet, um die Fladen, Fladen zu backen. Und es ist halt dann so weit gekommen, nach 2 Jahren hat die Frau mit diesem Projekt mehr verdient als wir ihr Mann in der Arbeit. Das war, und das hat eben, das hat jedes Mal verzögert. Südwend tut da, weil es einfach, man soll sich nicht einfach nicht überall querstellen. Ja, und wie wir dann, das war dann der letzte Gang dort, und dort haben wir dann wie wir alle, die was, wie wir dann Abschied genommen haben, hat jeder, ich habe mir so durchgeschaut, wie es alles so geht, jeder feuchte Augen gehabt. Und das sind einfach so, da haben wir nur so verschiedene andere Ausflüge. Das ist einfach, du musst, man soll bloß immer schauen, damit im Flow ist. Dann kriegst du die Gedanken, fällt alles vor die Füße. Mehr habe ich nicht gemacht. Weil, aber es hat einfach immer so gut gepasst und alles genau. Und so ist es eben auch gekommen. So ist es dann aus dem, was da unten los war, ist bei uns auch wieder ein Projekt entstanden, wo wir 4 Bauern einfahren. Und so werden die Mitglieder halten können. Und so geht es einfach um die Gesellschaft. Und so ist es auch mit meinem Projekt. Weil ich habe als Bauer habe ich nicht so richtig, ich habe nicht können wie die anderen Bauern. Ich habe immer was anderes gemacht und das hat meine Mutter bis zu ihrem Tod nicht verstehen können, warum ich anders mache wie alle anderen Bauern. So, ich kann nicht wie die anderen Bauern. Das geht einfach so. Ich habe auch selber immer ein Bedenken gehabt, ist okay, was ich mache, weil ist mir wirklich so viel anders als wie andere. Aber unterm Strich hat man dann immer wieder gedacht, ja, mir hat ja nachher, mir hat ja viel geplagt immer, zum Beispiel in meiner Jugend noch, nur kurz zurückzugreifen, mit 20 Jahren bei gewissen Überlegungen, wie die Natur funktioniert, oder was kann man anders machen, oder was ist da das Geheimnis dahinter, habe ich mich immer gefragt, Einstein, wieso kann dieser Mann sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe aber nicht gewusst, warum mir die Frage so plagt. Was? Einer, der da so tief in der Materie drin ist. Und muss sagen, seit 5 Jahren kann ich sehr wohl verstehen, warum der das sagt. Weil desto tiefer du, wie du da reintauchst, desto mehr weißt du, als du wirklich nichts weißt. Und so hat sich das eben immer gefügt. Und es war immer so, warum bin ich so viel in dieser Beziehung so viel anders als wie anders, warum kann ich nicht wie die anderen? Weil einfach, und fruchtet das bei mir nicht so wie bei anderen, weil ich habe immer diese Thematik gehabt, wo es um die Selbstversorgung gegangen ist, um die Vermarktung, wenn es dann um die verschiedenen Exotenfrüchte und Gemüse und sonstiges gegangen ist, das waren lauter so Sparten, wo ich kein, unterm Strich eigentlich nicht den Markterfolg gehabt habe. Weil ich immer wirklich nur der Erste war. Ich habe mich damals nirgends orientieren können, wo geht was. Und es ist, seit einigen Jahren ist mir das aber klar, wo ich immer sagen kann, bist du einen Schritt voraus, bist der große Sieger. Wie viele, die was im so aufkommende Marktflüchte. Bist aber zwei Schritte voraus, weil du machst du Sachen, wo es wirklich für jeden fremd ist, wo dann derjenige profitiert, der was, was dann nur mehr einen Schritt voraus ist. Bist zwei Schritte voraus, versteht dich kein Mensch. Da bist du wirklich exakt. Aber es ist unterm Strich ist nichts anderes, als wie wenn du vor einen Stein ins Wasser schmeißt. Der Stein muss fällt erst einmal rein und du bringst es nur von oben nach unten. Du bringst den Geist von oben in die Materie. Und in der Materie hast du jetzt erstmal im Wasser nur so einen kleinen Kreis. Du bist nur ein paar. Aber dann beim nächsten sind es schon mehr. Und dann das greift dann schon im Markt. Und es war immer so, egal wo ich gemacht habe, haben wir ja wirklich sehr viel gemacht. Das wird jetzt viel sprengen. Egal wo ich gemacht habe. Wenn der Markt aufgegriffen hat, dass sozusagen zum Geldmacher gewesen wäre, dann hat es mich nicht mehr interessiert. Dann war schon wieder was Neues da. Diese Richtung. Ich habe praktisch nie die Chance richtig gehabt, etwas zum Geld zu machen. Und das war dieser Effekt, der hat mich lang gequält, bis ich dann die Frau Kappa getroffen habe mit dem Meierkalender. Dann hat sich dieses Rätsel auf uns selber gelöst. Die haben mir klipp und klar gesagt, das brauche ich gar nicht versuchen, sowas zu Geld zu machen, weil das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das von oben in die Materie zu bringen. Das. Ja, wenn wir zurückgehen auf oder vorgehen oder wie wir es auch nennen mögen, zu 2003, wo ich aus dem System sozusagen ausgestiegen bin, weil ich ja immer Schwierigkeiten gehabt habe mit den Kontrollen und es waren einfach unterschiedliche Meinungen, wo ich habe einfach vom biologischen Landbau andere Vorstellungen gehabt. Und das war eben durch diese Ausbildung, wo ich bei der Lübcke gemacht habe, da wo man nachweisen kann, was ist wirklich ein biologisches Produkt. Und da geht's erst so richtig die Post ab. Was haben diese Kulturen oder diese Früchte, was muss ich machen, da ich so ein Produkt zustande kriege. Und bin ich auch gerade voll in diesen Burnout gesteckt, in dieser Zeit, und da sind mir gerade die Anastasia-Bücher in die Hände gefallen. Das war, dass ich auf den Weg gekommen bin, war ja eine sehr mysteriöse Geschichte, wo ich habe die Anastasia-Bücher unterstrichen gehabt und ganz kurz gesagt, ich war damals am Chiemsee in einer Meditationsrunde, wo die Leiterung ein Medium war. Und da war so, die erste Runde war immer geführte Meditation, die zweite war dann immer eine Durchsage. Und an dem Tag war es umgekehrt, wo die plötzlich alle waren sehr irritiert, weil gleich in der ersten Runde eine Durchsage gekommen ist, aber sie hat da so einen enormen Drang gekriegt von hinten, dass sie das erwähnen muss, dass wir uns in der Pause austauschen sollen, wo sich jeder vom Leben so vorstellt. Und wir waren meistens 16 Leute, 15 Frauen und ich der Gockel. Und da haben wir uns so ausgetauscht. Da hast du bis zum Dekert alle. Es war immer umgekehrt, entweder ich habe angefangen, weil ich war damals auch süchtig. Und ich habe immer sagen können, wenn.
Also süchtig, nicht süchtig, sondern süchtig.
Süchtig.
Vom
Sehen her. Und weil ich habe, wenn die Energien so geflossen sind, habe ich sagen können, wie bei den einen die Energien angekommen sind, wo sie berührt haben. Und das haben wir auch alle gespürt. Und bei der Runden ist immer darauf hingewiesen worden, die anderen, sie haben gesagt, was sie gespürt haben. Ich habe entweder bestätigt oder ich habe ja gesagt, was ist der Wichtel. Das hat immer gepasst. Und da haben wir uns dann ausgetauscht und ich als Letzter habe dann so auch meine Vorstellung vom Leben mit der Natur, mit dem ganzen göttlichen System geschildert. Und war es noch gut, gegenüber von mir ist die Brigitte gesessen, die hat immer gelacht. Das hat mich dann schon ein wenig irritiert. Dann sage ich zu ihr, wie ich fertig war, ist das so lustig, was ich erzähle? Dann sagt sie zu mir, hast du die Anastasia-Bücher gelesen? Sag ich, wie, wo, was? Ich habe damals von denen noch nichts gewusst. Sag ich, nein, was ist das? Ja, weil da wirst du, du hättest die Bücher jetzt, dann hast du auch so geschildert, was da drinnen steht. Ich bin natürlich sehr heiß geworden, damals hat er jetzt zwei Bände gegeben.
Singende, klingende Federn.
Genau. Und die hat sie dann das nächste Mal mitgenommen. Und das ist das, und ja, wir haben gekommen, ich habe mein ersten Buch angefangen, am nächsten Tag, um zwei Nachmittag, war mein erstes Buch fertig. Mhm. Da ganze Nacht durchgekriegt, ich war dermaßen. Und das ist das, wie ich auf das hingekommen bin. Und seither bin ich eigentlich in dem Fesseln, das bei uns funktioniert zwar Anastasia anders als wie in Russland hinten, aber die Dinge sind sehr gut, diese Weisheiten sind sehr gut umsetzbar bei uns. Und so bin ich eben auf das gekommen und da habe ich dann eben immer gemerkt, es steckt noch mehr dahinter. Es ist nicht nur die organisch-biologisch und biodynamisch, sondern da haben wir noch viel mehr vom Kosmos her, wo unsere Energien, und das ist, wir bestehen aus 95 Elementen. Und diese 95 Elemente müssen uns auch immer wieder zuführen, dass der Organismus richtig funktioniert. Und wenn es nur in Nanopartikeln sind, wo ich ja immer bei den Vorträgen sage, ja, wer will Schwermetalle im Körper haben? So, jeder schreit laut, nein, ohne Schwermetalle bist du nicht eine Millisekunde lebbar.
Also,
ja, Platinum, ja. Quecksilber und sonst, je nachdem, weil jede Zelle ja im Ding, je nachdem, was für Funktion das hat, im Zellkern ist ein Molekül von dem, und das ist die Batterie für die Zelle. Und da sind noch auf ganz viele Sachen, die Materie macht gerade 5% aus. Was ist mit den anderen 95%? Die 95% wirken aber auf die 5% ein. Und das wollte ich eben dann wissen und bin da auch immer auf die verschiedenen Interessen oder Gedanken gekommen, wo ich aber auch immer ganz schnell innerhalb ein, zwei Jahren irgendwo jemanden kennengelernt habe, der was sich auch mit diesem beschäftigt. Wie zum Beispiel mit diesen vedischen Kulturen. Oder wie eben der Callahan Tower und das, was alles missbraucht wird, worden ist von der christlichen Kirche. Oder dieses nehmen wir mal Königsprinzip oder die elektromagnetische und. Das sind so viele Sachen, wo es auf uns genauso auf Pflanzen einwirkt. Wo ich immer das damals habe ich noch sehr viel gemacht, wo ich nachweisen habe können, wo ich für die Leute in Sichtbare bringen habe können. Das ist die Einwirkung von, zum Beispiel von Kellerhinterhaus, das ist die Einwirkung vom Königsprinzip und. Das war, ist wirklich alles sichtbar. Man hat es halt auch zeigen müssen, erkennen müssen. Und das war einfach immer meine Materie, dass ich das auch zu sehen bekam und habe es so weitergeben können. Und unter anderem ist eben dann so weit gekommen, dass ich plötzlich diese Signaturen in der Natur zwischen Mensch und Natur erkennen habe können.
Was bezeichnest du als Signatur?
Signatur ist, wenn im Körper was nicht in Harmonie ist, dann reagiert die Natur als erstes mit der Pflanze, wo du das heilen kannst. Da bist du noch gar nicht dran. Da, aber es kann, kurze Zeit drauf, bricht aber dann sozusagen, unter Anführungszeichen, die Krankheit bei dir aus, man braucht die Heilpflanzen. Das reagiert im Vorfeld schon. Und da gibt es eben diese Signaturen, wo du ganz, und wie man diese erkennt, wie man mit denen arbeitet. Und unter anderem dann, der letzte Schlüssel war dann, was muss ich machen, um, damit ich das alles im Außen nicht brauche, da ich mit diesen Kräften arbeiten kann. Der Mensch ist der Schlüssel, immer dein Geist. Und in was für einer Situation, oder kann ich sagen Situation, in was für einem geistigen Zustand soll ich dort arbeiten, um das zu korrigieren. Um da die richtige Platz für mich zu kriegen und so. Der Geist ist ja, Geist beherrscht die Materie. Und das ist aber alles sichtbar. Soweit ist denn gekommen und seither, ja, sind eben da viele Sachen. Das ist die ganze Informationstechnik, was wir da haben können. Und wie eben die Schauberger oder Wilhelm Reich, die Sachen. Da gibt es so viel, was wir im Außen haben, aber unterm Strich, wenn du dir dessen bewusst bist, du, dein Geist regiert die Materie, dann rutscht das alles im Hintergrund, aber ich will das nicht abwerten. Es ist sehr hilfreich, dass man da hinkommt, diese Sachen im Vorfeld. Da lernst du dann plötzlich diese Energie zu spüren und dann fügt sich dann das plötzlich alles zusammen. Das ist der Schlüssel vor allem. Und so bin ich halt der, wo ich bin.
Ja, heute sagst du, machst du Permakultur. Mhm. Und du hast ja schon vorhin einmal erwähnt, dass es eben die zwei verschiedenen Ausrichtungen gibt, dass man für die Selbstversorgung wirtschaftet oder für die Vermarktung.
Ja.
Und natürlich interessiert jetzt die Leute eine Gruppe das eine und die andere das andere, weil ja die meisten Menschen wahrscheinlich lernen wollen, sich selber zu versorgen. Und die Bauern, die da landen, die wissen vielleicht das sehr, aber wollen sie halt auch ein bisschen austauschen über die Vermarktung von Permakulturprodukten. Und also du bist mit der Vielschichtigkeit, wie ich das jetzt verstanden habe, zur Permakultur gekommen. Kannst du das einmal ein bisschen genauer erklären? Was ist das eigentlich genau für die Leute, die jetzt lernen wollen, damit zu arbeiten?
Ja, Permakultur nennt man permanentes Wachstum. Ist das, dass du über das ganze Jahr drüber eines das andere ergänzt und sich immer das rausnehmen kann, damit die optimale Frucht erhalte. Damit ich wenig, wenn ich da ordentlich die Bodenstruktur, da muss ich auf die Bodenstruktur achten, richtig eben durch Kompost in das Leben bringen, dann muss man nicht mehr kümmern ums Gießen. Bei mir zum Beispiel das letzte Wasser, was die Pflanzen bei mir kriegen, das ist bevor es sitzt, dann wird nur zur Gänze ins Wasser 10 Minuten gelegt, damit sich der Ballen zur Gänze ansaugt, und dann werden sie eingesetzt und nachher brauchen wir um den nicht mehr kümmern. Genauso die ganzen Beikräuter, wo es da so wachsen. Entweder man hat das mit dem, viele machen das mit dem Mulch, mit denen halt man da die ganzen Beikräuter, kann man in Schach halten. Ich habe halt, wenn ich mit dem Mulch arbeite, habe ich halt, fehlt mir die Signatur für die nächste Frucht. Weil anhand der Beikräuter kann man daraus schließen, wo kann ich zum Beispiel, wenn ich da jetzt einen Kohl hab, noch ein so ein normales Blattgemüse drauf oder Blütengemüse. Oder kann ich da gleich mehr Wurzelgemüse drauf? Und das kann ich anhand der Beikräuter, kannst du das sagen, ist so viel Energie vorhanden. Das zeigen dir die Beikräuter, wie du in diesem Kreislauf dann weitergehen kannst. Das ist nicht immer so, wie es geschrieben steht, jetzt Kohlblatt, Wurzel, Blüte. Es ist vielschichtig. Der Boden zeigt das, wo es, und die Natur zeigt das, wie und was. Und das ist eigentlich Permakultur. Und mit diesen Energien zu arbeiten, wie ich vorhin beschrieben habe, im Keller in Tau und sonstiges, jetzt die kann man da zusätzlich nur einsetzen, sind jetzt in diesem Klimawandel zum Beispiel sehr, sehr hilfreich.
Heißt das auch, dass ich das ganze Jahr ernten kann?
Ja, ohne weiteres.
Also die ganze Not der Bauern durch die herkömmliche Anbauweise, dass ein halbes Jahr gibt es was und ein halbes Jahr muss man leben davon, das hört damit praktisch auf.
Das könnte damit aufhören. Es ist eben, kommt eben darauf an, ob es jetzt ob ich für meinen Selbstversorgergarten, da haben wir sowieso alles dazu gekriegt, dass man das ganze Jahr hindurch was hat. Und bei den Bauern kann man es immer so richten, dass ich wirklich zwei Ernten habe im Jahr. Ja, da muss ich immer wieder dafür sorgen, dass ich den Boden auf Vordermann, meine Grundlage auf Vordermann habe. Und das ist eben bei den Gemeinschaftsgärten da das Wichtige. Dass man immer dafür sorgt, die Grundlage ist immer der Kompost.
Ja, genau. Also damit wollen wir ja auch anfangen in unserem heutigen Robert, wie willst du das nennen? Robert
Desaster.
Bitte?
Desaster.
Desaster Roberts Beratungsecke oder wie auch immer, oder Gesprächsecke, dass eben nicht das Jahr mit der Aussaat beginnt, wie es schon in den alten Volksliedern fälschlicherweise heißt, die Märzen der Bauer die Röcklein einspannt, sondern eigentlich alles steht und fällt mit dem Boden, auf dem man es setzt. Oder in den man setzt. Und zwar mit der Erde, mit dem Kompost. Damit würden wir gerne auch anfangen heute. Und natürlich ist so, dass die Bauern schon wissen, um was sie sich dann kümmern müssen, wenn sie dieses Grundwissen von dir jetzt hören. Meine Vorstellung wäre jetzt, dass man es vor allem auch den Menschen erklärt, oder für die Menschen so erklärt, dass er der einzelne Gärtner, der sein Gärtner hinterm Haus hat, damit was anfangen kann. Also wenn man das jetzt vielleicht auf eine Ebene runterbricht, wie jeder was davon hat, dass dann auch der Bauer, der darüber hinaus mehr von dir für die Weltwirtschaft wissen muss, sich ja an dich wenden kann natürlich und das Ganze in einem größeren Rahmen setzen kann. Genau, und für das hätte ich jetzt gedacht, machen wir vielleicht unsere erste Rubrik Kompostieren.
Gut. Okay.